Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Evolution. Heute zugeschaltet ist Herr Professor Stefan Rammler. Rammler, sind Sie mit in der Leitung?
Ja, ich bin da. Hallo, Herr Steininger.
Hallo, einen schönen guten Abend.
Guten Abend und guten Abend auch an die Zuhörer.
Wir haben Sie eingeladen zu einem Thema zu sprechen, das jetzt vordergründig mit Bewusstsein und Kultur zu tun hat, aber vielleicht nicht auf die direkte Art und Weise, wie unsere Zuhörer und Zuhörerinnen das sonst gewohnt sind. Wenn ich ganz kurz zu Ihnen sagen darf, Sie sind Professor für Transportation Design und Social Sciences an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig und Gründer des Instituts für Transportation Design.
Genau.
Darf ich mal fragen, Transportation Design, was kann man sich denn darunter vorstellen?
Naja, erstmal das, was man sich normalerweise sofort unter Design vorstellt, Produktdesign, das ist klassisch, die klassische Vorstellung von Design. Und unsere Aufgabe war dann, oder die selbstgestellte Aufgabe war dann in den letzten Jahren, Design weiterzufassen, eben das Design von Services, von ganzen Systemen, von Infrastruktursystemen und immer die Frage damit zu verbinden, einmal, wie kann Design, ich sage es mal ganz plastisch, zu einer besseren Welt beitragen? Mhm. Und wie kann Design und wie muss Design womöglich auch in diesen Gestaltungsprozessen eben nicht nur von Produkten, sondern auch von ganzen Handlungssystemen immer auch das Zukünftige mit im Blick haben, die Frage stellen, für welche Welt gestalten wir eigentlich, für welche Welt wollen wir gestalten und welche Produkte oder Services oder Systeme sind eigentlich angemessen für eine nachhaltige Zukunft? Das war immer unser Leitbild, die nachhaltige Mobilität. Und womöglich ist die Antwort darauf nicht immer ein neues Produkt, sondern womöglich das Nicht-Design, das Wegdesign von Produkten oder Ähnlichem. Das beschreibt in Kürze unseren Ansatz, eben die Frage der Zukunftsfähigkeit und der Nachhaltigkeit der postfossilen Mobilität übertragen auf das große, weite Feld der Mobilität und Zukunftsforschung.
Jetzt haben Sie das Stichwort Mobilität auch schon genannt. Wir sind ja auf Sie gestoßen durch Ihr neu erschienenes Buch, das im Fischer Verlag rausgekommen ist, das heißt Schubumkehr, die Zukunft der Mobilität. Und wenn ich das so sagen darf, in dem Buch geht es gleich zweimal um Design. Nämlich einerseits um das Design, wenn ich das so formulieren kann, von Mobilität in der Zukunft. Und andererseits auch das Design, wie man darüber spricht. Sie haben nämlich dieses Buch interessanterweise zu einem Gutteil als eine Geschichte aus der Zukunft erzählt, wo es einen Herrn Fischer gibt, der ungefähr im Jahr 2040 hier mit unserer Mobilität der Zukunft uns konfrontiert. Das ist schon einmal ein interessanter Ansatz, uns in eine Perspektive zu versetzen, wo wir jetzt nicht einmal primär erörtern, wie Peak Oil, Klimakatastrophe, Frage von überbordender Mobilität, all die ganzen Herausforderungen, die uns zumindest zum Teil ja bewusst sind, sondern sie konfrontieren uns mit einer, ich würde sagen, positiven Utopie. Aber eine positive Utopie jetzt im Sinne einer technisch, wissenschaftlich und futurologisch gedeckten Utopie. Das heißt, eine Zukunft, die durchaus so mit guten wissenschaftlichen Gründen annehmbar ist. Frage vorweg, warum dieser Ansatz?
Also Sie haben es ja schon im Grunde schon sehr schön zusammengefasst. Wir Zukunftsforscher oder Analytiker sagen wir besser mal, weil man ja Zukunft eigentlich nicht erforschen kann, wissenschaftlich jedenfalls nicht. Wir unterscheiden gerne zwischen wahrscheinlichen und möglichen Zukunftspfaden. Das Wahrscheinliche ist das, was Sie eingangs genannt haben, die quasi habituell gewordene Apokalypse, in der wir ja eigentlich jetzt schon leben, und der quasi habituell gewordene Ansatz des Storytelling, eben der Apokalypse als Begründungszusammenhang dafür, dass man eben anders handeln soll oder sollte, etwas besser tun müsste, dass man die Welt retten sollte und Ähnliches. Das ist ja im Grunde der klassische Diskurs, das klassische Narrativ, in dem wir uns bewegen und leben. Und demgegenüber kann man eben auch sagen, es gibt, das hat ja Musil so schön unterschieden, die beiden Begriffe des Wirklichkeitssinns. Das ist das, was wir gerade besprochen haben, des Möglichkeitssinns. Und wir haben im Institut diesen Ansatz entwickelt und ich habe das in diesem Buch dann eben auch nochmal ganz direkt zusammengefasst und niedergeschrieben, diesen Ansatz des Möglichkeitsraums, des Möglichkeitssinns und der möglichen Zukunft, der möglichen Entwicklungspfade. Und gesagt, wir gucken jetzt mal ganz bewusst, oder ich gucke jetzt mal ganz bewusst auf das, was auch angelegt ist, was aber nicht unbedingt wahrscheinlich ist. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Wahrscheinlich ist in Anführungsstrichen die Apokalypse, die Zuspitzung, die schwierigen Entwicklungen, die Krisen und so weiter. Möglich ist aber auch eben das, was ich dort beschrieben habe, und zwar auch ganz, ganz wichtig zu betonen, das haben wir sehr gut auch getan, auf der wissenschaftlich-technologischen Grundlage dessen, was wir heute schon kennen, was sich heute schon abzeichnet. Also Szenarien von Luftschiffen, von Nachtzügen, von einer anderen Form von Schifffahrt, ich komme da gleich nochmal konkreter drauf, wie das aussehen könnte, sind technologisch jetzt schon angelegt. Es ist eine Frage der Gesellschaft, wie sie sich entscheidet. Und das ist der ganz wichtige Moment in dem Buch, zu sagen, es geht hier um das Wollen, nicht um das Müssen. Es geht um die freie Entscheidung, es geht um die Frage, wie wir von A nach B kommen, vom Jetzt zu einer anderen Zukunft. Und das ist der Ansatz, dieses Storytelling, eben Begründung dafür zu liefern, dass das Wollen sehr viel attraktiver ist als das Müssen, und Leitbilder und Szenarien und Visionen zu entwickeln, damit Menschen beginnen, anders zu handeln, selber in diesen Zukunftsraum des Möglichen eintreten und selber mit eigenen kreativen Ideen beitragen und dieses Storytelling für sich, für ihr Leben zu betreiben, im Bereich der Mobilität, auch in anderen Bereichen, um dann eben diesen Schritt zu machen, dass das Wahrscheinliche zum Möglichen wird oder das Unwahrscheinliche zum Möglichen wird. Und das ist das, was ich mit diesen Szenarien einfach mal versucht habe, durchzudeklinieren. Man kann das naiv nennen. Als Wissenschaftler müsste ich das auch selber naiv nennen. Wir haben einfach ganz zentral das Kritische, das Schwierige rausgelassen und bewusst den Blick gerichtet auf das Gute und das Mögliche und das Wahrscheinliche, Unwahrscheinlich Wahrscheinliche im Grunde.
Sehr schön. Darf ich das vielleicht auch so formulieren, oder das ist eine Vermutung von mir, dass hinter Ihrem Arbeitsansatz auch ein bewusstseinstheoretischer Ansatz steht, nämlich insofern, dass in der Fokussierung auf die Apokalypse auch nichts anderes als die Apokalypse im Bewusstsein vorkommt. In der Fokussierung auf den Möglichkeitsraum aber etwas bereits in eine Handlungsperspektive kommt, das vielleicht auch einen Ausweg aus den Gefahren, mit denen wir gerade konfrontiert sind, darstellt. Das heißt, hier wirklich auch nicht naiv, aber bewusst den Blick auf das zu lenken, was nicht nur als Gefahr droht, sondern was als Möglichkeit wichtig ist, auch in die Handlungsperspektive zu bringen, weil wenn wir es nicht sozusagen in unser Bewusstsein bekommen, können wir daraus auch nicht handeln.
Das ist genau richtig. Es gibt gehirnphysiologische Untersuchungen, veröffentlicht 2011 zum Beispiel in der Neuroscience, das ist im Buch auch zitiert, wer das nachlesen möchte. Ich versuche mal in knappe Worte zu fassen, die sagen, Menschen sind nur dann bereit, weitere neue Informationen in ihr Zukunftsbild oder in ihr Bild der Wirklichkeit überhaupt aufzunehmen, wenn sie zu einem insgesamt besseren Bild der Zukunft führen. Also sie sind nicht bereit, negative Informationen aufzugreifen und dann auf Basis dieser Information zu handeln, sondern eigentlich positive Informationen. Und das ist im Grunde der Kern in diesem Ansatz zu sagen, ich biete positive Informationen, die zu einem insgesamt positiven Bild führen. Und wir brauchen eigentlich als Handelnde positive Leitbilder, um aus der Agonie der Apokalypse rauszutreten und eben zukunftsoffen positiv handeln zu können. Das ist der Ansatz dabei. Ne? Das sagen ja viele mit unterschiedlichen Worten. Saint-Exupéry hat das, glaube ich, so gesagt, dass er, wer möchte, dass dass Menschen ein Schiff bauen, dann soll er ihnen nicht die Techniken beibringen. Die Techniken folgen immer der Vision im Grunde, mal in meinen Worten gesprochen. Er soll ihnen die Sehnsucht nach dem weiten Meer, eine abgegriffene Metapher, aber umso wahrer. Mhm. Ein Kulturwissenschaftler hat das, Martin Burkhardt, mit einem sehr schönen Begriff, den ich immer gern benutze, anders formuliert. Er hat von den Amerikafahrern des Kopfes gesprochen. Er hat gesagt, wir brauchen im Grunde, um zu erklären, warum damals im 17., 18. Jahrhundert so viele Menschen ausgewandert sind, zwei Erklärungsansätze. Einmal den Push-Ansatz, die unsäglichen Lebensbedingungen im alten Europa, die Kriege, die Armut, das Drängende, warum Menschen weggehen, und zum anderen dann eben das Ziehende, den Pull-Faktor, das Leitbild eines besseren Lebens, und das war Amerika. Und der Stärkere wird wohl gewesen sein, dass Amerika im Kopf das Bild des besseren Lebens, sie waren Amerikafahrer des Kopfes viele Jahre und viele Jahrzehnte, bevor sie dann eigentlich wirklich auf Reisen gegangen sind. Und das im Grunde trifft es, was ich hiermit betreibe, ein Stück weit dazu beizutragen, dass wir Amerikafahrer des Kopfes werden, Zukunftsfahrer des Kopfes werden, um dann irgendwann aus dem Müssen rauszukommen, hin zum Wollen.
Also das finde ich eine sehr spannende Art und Weise, darüber zu sprechen, weil es auch so Sinn macht, ja, dass all die Europäer vom 17. Jahrhundert angefangen bis dann ins 19. Jahrhundert und jetzt Menschen aus der ganzen Welt ja deswegen nach Amerika oder auch deswegen nach Amerika aufgebrochen sind, nicht nur, weil es den Leidensdruck gab, der sie motiviert hat, aus Europa wegzugehen, sondern weil sie in ihrem Kopf ein Amerika hatten. Ein Amerika, das zu Recht oder zu Unrecht und zu vielen Bereichen sicher zu Recht einfach ein Versprechen von einer Möglichkeit war, für die es wert ist, ein gesamtes Leben aufzugeben, sich in einen Ozeandampfer zu setzen oder Dampfer, ein Segelschiff zu setzen, später Dampfer, alles hinter sich zu lassen und ein paar tausend Seemeilen weiter westlich ein ganz neues Leben anzufangen. Ohne diesen Amerika im Kopf hätten das diese tausende Millionen Menschen ja nie gemacht.
Ja, das ist die Hoffnung. Das ist ganz schlicht. Und heute haben wir die Europafahrer des Kopfes, die an den Grenzen Europas rütteln. Mhm. Das ist genau dasselbe Moment, was da funktioniert. Das ist im Grunde der klassische Ansatz, das kennen wir seit der Bibel. Apokalypse und Utopie sind zwei Seiten einer Medaille. Mhm. Das ist das klassische Narrativ, angefangen von der Bibel bis heute. Und ja, nochmal, das ist der narrative Ansatz. Storytelling ist ja eine altbekannte Methode, das habe ich ja nicht erfunden, aber das ist der Ansatz, so mit Zukunft umzugehen, eine andere Art von Zukunftsforschung und Zukunftsanalytik zu betreiben.
Jetzt darf ich einen Sprung machen und direkt in Ihr Buch gehen. Und eine gute Stelle, Ihr Buch anfangen zu lesen, ist wahrscheinlich auch das Kapitel 5, wo ein Herr Peter Fischer anfängt, sich vorzustellen und sich auch vorstellt als Kunstfigur, erfunden an einem ruhigen Berliner See, von einer Runde von Wissenschaftlern und Künstlern und Schriftstellern und Zukunftsforschern, Designern. Diese Persona, Peter Fischer, lebt aber im Jahr 2044 und lebt in einer sehr anderen Mobilitätsrealität. Aber die erste Realität, die er hier schildert, die scheint ja ein bisschen so ein Revival von etwas zu sein, was mehr aus der Vergangenheit kommt. Es gibt in Berlin einen Zeppelin-Flughafen, oder der Berliner Flughafen wurde umgebaut zu einem Zeppelin-Flughafen, und man fliegt mit Zeppelin von Berlin und von London wieder nach New York. Das gab es ja schon mal in den 20er und 30er Jahren. Ist das jetzt Zukunftsnostalgie oder gibt es hier gute Gründe, warum 2044 wieder der Zeppelin ausbricht?
Naja, da drei Gedanken dazu. Das eine ist, ich habe mir ganz bewusst einmal den Bereich im Bereich der Mobilität rausgenommen, der am problematischsten gesehen wird von den Fachexperten, die unglaublich wachsende Dynamik im Bereich des Luftverkehrs. Sie wissen vielleicht, dass Fliegen der Bereich ist, der wahnsinnig wächst im Zuge der kulturellen und ökonomischen Globalisierung, erst recht angetrieben durch das, was wir heute Digitalisierung nennen. Keiner hat eine Antwort darauf. technologisch ist das Flugzeug, so wie wir es heute kennen, kaum noch zu optimieren, ein bisschen hier, ein bisschen da mit Treibstoffen zu optimieren, Leichtbau und so weiter, aber letztlich kann man da technologisch nicht viel machen. Und gleichzeitig ist dieser Flugverkehr zu einem immer steigenderen Maße verantwortlich für die wachsenden Klimaemissionsgase, ja. Klimaemissionen aus dem Bereich der Mobilität insgesamt. Und das ist in keiner Weise absehbar, wie diese Dynamik in den Griff zu bekommen ist. Also alle sagen, wir wissen eigentlich nicht, wie wir damit umgehen sollen. Wie sollen wir es denn eigentlich machen? Wir müssen fliegen, wir wollen fliegen. Es hat auch was mit Freiheit zu tun und so weiter. Das will ja auch keiner einschränken. Und dann habe ich gesagt, na, dann nehmen wir mal diesen schwierigsten Bereich raus und versuchen genau da mal einen Kontrapunkt zu setzen, einen narrativen Kontrapunkt. Und dann ist es, komme ich zum zweiten Punkt, was wir vorhin eingangs schon besprochen haben. Die Luftschifftechnologie ist eine Technologie, von der ich behaupten würde, dass die technologischen Grundlagen jetzt da sind und in kürzester Zeit wieder entwickelt werden könnten für eine neue Art von Luftschiffen, die mit dem, was wir in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts gekannt haben, nicht viel mehr gemeinsam haben als den Namen und den Prinzip des gemächlichen, relativ langsamen, schwebenden Reisens, aber ansonsten Hochtechnologieprodukte sind mit Leichtbauprodukten auf basisabbaubarer Kunststoffe, angetrieben durch Wasserstoff, Brennstoffzellen oder Ähnlichem. Der Gedanke, der bei allen meinen technologischen Visionen dahinter steht, ist einmal ein Stück weit geprüfte Technologie, das gibt es jetzt schon. Und zum anderen, als ausgebildeter Techniksoziologe, sage ich immer, entscheidend ist der Wille. Das hat unsere Bundeskanzlerin ja neulich auch so schön gesagt, wo ein Wille ist, auch der Weg. Und wenn eine Gesellschaft sich entscheidet, eine bestimmte Technologie oder eine bestimmte Richtung einnehmen zu wollen, entwickeln zu wollen, dann kann eine Gesellschaft das auch. Das haben wir oft genug in der Geschichte der Technik gesehen, meistens an negativen Beispielen, wie der Atombombe beispielsweise oder der Atomenergie insgesamt. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, das andersherum zu drehen, zu sagen, wenn eine Gesellschaft sich entscheidet, diese Technologie entwickeln zu wollen, dann kann sie durch Bündelung von Ressourcen, von kreativen Potenzialen, von Kapital an der richtigen Stelle diese Technologie in kürzester Zeit zu einer Entwicklungsreife bringen, zu einer Innovation machen, die sich gesellschaftsweit durchsetzt. Und das ist der Punkt, den ich damit setzen wollte. Ich glaube daran, dass die Luftschifftechnologie in kürzester Zeit entwickelt werden kann. Und dann haben Sie eine Welt, ein Bild, was ich da entwerfe, wo Menschen natürlich weiterhin global unterwegs sein können. Das will ich ja nicht beenden. Ich will ja nicht den Rückzug ins Regionale, ins Lokale, der sicherlich an der einen oder anderen Stelle unbedingt notwendig ist. Aber ich will, dass die kulturelle Globalisierung und ihr im weitesten Sinne ja Möglichkeitsräume eröffnende und auch friedenstiftendes Potenzial will ich ja erhalten. Reisen bildet ja, Reisen ist wichtig, gerade für die jüngeren Generationen. Die Menschen reisen dann eben mit Luftschiffen. Sie sind ein Stück weit länger unterwegs. Um das jetzt ein bisschen konkreter zu machen, die Luftschiffe fliegen natürlich oder schweben langsamer. Aber was heutzutage ja anders als früher möglich ist, wir können die Aufenthaltsqualität in diesen Schiffen wahnsinnig gut gestalten und erhöhen. Das heißt, Menschen, die dort unterwegs sind, können entweder ihre Freizeit genießen, sie haben kleine, schlichte, aber durchaus gut nutzbare und bequeme Kabinen. Sie können dort arbeiten, sie sind digital vernetzt, sie können die Reise zum Weg machen, den Weg können sie zum Ziel machen, ein Stück weit. Geschäftsreisende müssen nicht mehr so schnell wie möglich von A nach B kommen, sondern können eben auf dem Weg auch arbeiten. Also sie können ihre Zeit, um es kurz zu machen, sinnvoll nutzen in der einen oder anderen Richtung. Das ist das Bild, was ich dort beschreibe.
Darf ich mal kurz
Luftschiff nachfragen? Ist die Fundamentaltechnologie des Fliegens in diesem Zukunftsbild.
Darf ich noch mal kurz nachfragen? Ich meine, ansatzweise haben Sie es mir schon erklärt, ich gehöre ja zu diesen Leuten, die Sie da beschreiben. Ich fliege mehrmals im Jahr mit schlechtem Gewissen nach New York. Wenn ich jetzt im Jahr 2040 ein Luftschiff nehmen sollte, müsste ich laut Ihrer Rechnung, ich glaube, 50 bis 90 Stunden fliegen. Sie sagen, der große Unterschied, der das attraktiv macht, ist, wenn ich jetzt eben statt den 7-8 Stunden, die ich jetzt fliege, 50 bis 90 Stunden fliege, ist, dass ich da einfach gemächlich entweder auch eine schöne Freizeit erleben kann oder eben auch übers Internet verbunden mich weiter mit meiner Arbeit beschäftigen kann. Das heißt, das Reisen eine ganz andere Qualität hat. Ist das wirklich Grundlage genug, dass das zu einer konkreten Utopie wird?
Das weiß ich nicht, das hoffe ich. Alle meine Szenarien sind ein großes Stück weit hoffnungsbeladen. Das heißt aber nicht, dass man darüber schweigen sollte, sondern man muss den Mut haben, schon damit rauszugehen und sich dieser Kritik, die Sie ja gerade äußern, die in den meisten Fällen an anderer Stelle durchaus noch größer ist, muss man dann eben aushalten. Ich glaube sehr wohl, dass es erstmal eine Brücke ist, die ich versuche zu bauen, genau in diesen Argumenten gegenüber und diesen Kritiken gegenüber. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass wir in jeder Art von Zukunft, die ich mir jedenfalls vorstellen kann, eine Mischung aus Technologie und aus Suffizienz, aus der Effizienzsteigerung und aus Suffizienzfragen. Suffizienz übersetzt, also die Frage nach dem richtigen Leben, nach den Grenzen, nach dem, was genug ist. Beides gehört zusammen, also technologische und soziale Innovation. Ich erwarte von Menschen in der Zukunft, wenn sie denn schon dieses Grundangebot des Fliegens haben, global unterwegs sein können, was ja nach wie vor ein unglaublicher Luxus ist im Vergleich zu dem, zu der Welt, aus der wir kommen, dass sie ein Stück weit bereit sind, das Benchmark, was heute eben etabliert ist, diese wahnsinnig schnelle, auf fossilen Energien basierende Reisegeschwindigkeit, ein Stück weit zu hinterfragen, zu sagen, okay, da ist mir eine technologische Brücke gebaut worden, jetzt tue ich meinen Teil vom Thema Lebensstil dazu und sage, dann reise ich eben länger. Ich weiß, der Offshore ist dann, das ist ja Einschränkung, das ist ja Verzicht und so weiter. Ja, wie soll es denn anders gehen? Ein Stück weit werden wir schon auch mit dem Thema Lebensstilveränderung, ich will bewusst nicht von Verzicht sprechen, aber von einem anderen Umgang mit Grenzen des Natürlichen und der Ressourcen umgehen müssen.
Ich muss ja auch gestehen, diese Schilderung erlebe ich ja nicht nur als Einschränkung, sondern genau das, was Sie gesagt haben, da ist eine Brücke, etwas, was ich wirklich als Dilemma erlebe, ja, eben aus für mich zumindest guten Gründen nach Amerika fahren zu wollen. Diese Verbindung, dass ich hier zwar vielleicht 2 Tage unterwegs bin, aber diese 2 Tage ja auch ganz anders nutzen kann, und ich auch erlebe, wenn ich mit der Deutschen Bahn unterwegs bin, dass ich ja deswegen mit der Deutschen Bahn unterwegs bin, weil ich einfach in der Deutschen Bahn mit der Mobilität und mit meinem Laptop und mit meinem Mobiltelefon aus der Reisezeit was ganz anders machen kann, als wenn ich hinterm Steuer sitzen müsste, dass ich diese Attraktivität erlebe. Und allein, dass sie dieses Bild so aufmachen, hier jetzt nicht nur das Dilemma sichtbar ist, sondern eine Möglichkeit sichtbar ist, die vielleicht eine dritte Alternative ist zu dem, was momentan ansteht, entweder einfach nur regional zu leben oder zu sagen, ich mache die Augen zu und ich fliege trotzdem. Allein das änderte schon die Perspektive, weil wir anfangen können zu überlegen, wie Alternativen baubar sind. Darf ich dran anschließen? Sagen Sie doch noch ein paar von diesen Szenarien. Wie könnte denn diese Zukunft aussehen? Wie bewegen wir uns vor? Sie sprechen von Solar, E-Mobil, Carsharing. Sie sprechen von Nachtzügen. Wie schaut dieses Bild aus? Mobilität 2044.
Naja, wir können ja gleich mal da weitermachen, wo Sie gerade aufgehört haben, bei dem Thema Reisen im Zug. Ja. Das ist ja das große Problem auch zumindest was das innereuropäische Fliegen angeht. Wir hatten viele Jahre ein unglaublich gut ausgebautes, auch im 19. Jahrhundert ein unglaublich gut ausgebautes Nachtzugsystem in Europa. Das Zugsystem, die Eisenbahnen waren ja im Grunde der große verkehrstechnische Integrator dieses Kontinents. Und diese Nachtzüge werden jetzt sukzessive abgebaut. Viele, glaube ich, auch der Hörer, die jetzt zuhören, sind sicherlich Nachtzugreisende aus guten Gründen, weil sie nicht fliegen wollen innerhalb von Europa. Ich versuche das eben auch nicht zu tun. Und jetzt stehe ich vor dem Dilemma, dass Nachtzüge sukzessive abgebaut werden und ich im Grunde da, wo ich hin will, kaum noch hinkomme. Nicht mehr nach Kopenhagen, nicht mehr nach Brüssel, nicht mehr nach Paris, nach Wien wird es schwierig und so weiter. Mhm. Und auch da ist eben das Bild, der Kontrapunkt zu setzen, zu sagen, wir zeichnen ein Bild in dem Buch eines sehr gut funktionierenden Nachtzugsystems, was günstig ist, was schlicht aufgebaut ist, was attraktiv ist, was eben genau dieselben Mechanismen von der Weg ist das Ziel, ich kann unterwegs arbeiten, mit einbaut und kann damit sozusagen ein Angebot schaffen, nicht mehr fliegen zu müssen innerhalb von Europa oder nicht mehr Auto fahren zu müssen, wenn ich denn schon reisen möchte. Das ist das Thema Reisen im Zug. Mhm. Also der Zug ist in meinen Szenarien immer das Rückgrat eines kontinentalen Verkehrssystems, einfach weil das eine so effiziente und attraktive Art und Weise des sich Fortbewegens ist. Ich spreche jetzt nicht von der Deutschen Bahn, wie sie heute aufgestellt ist, sondern von ein Stück weit Schweizer Bahn Plus in der Zukunft gedacht. Mhm. Ne? Dann das Thema Landverkehr, Automobilität. Die Alternative zum Automobil ist, wir Designer sprechen immer von Produktinnovation und Nutzungsinnovation. Ich will das kurz erläutern. Das sind die beiden Wege, das Automobil einmal technologisch anders zu gestalten, wegzukommen vom Verbrennungsmotor hin zum Elektromotor, batterieelektrisch oder eben brennstoffzellenelektrisch betrieben. Was aber, wenn wir das Kulturmodell der Massenmotorisierung, wie wir das heute kennen, 1:1 umsetzen, ökologisch wahrscheinlich gar keine großen Benefits mit sich bringt, weil wir wahnsinnig große ökologische Rucksäcke haben beim Elektroauto, zumal wenn wir es digital noch aufrüsten und zum automatisch fahrenden Elektroauto machen, wie das die Vision der Autoindustrie heute ist. Digitale Technologien, Elektromobilitätstechnologien, wir können sagen, jede Art von innovativer Hochtechnologie ist im Grunde mit einem enormen Ressourcenaufwand verbunden. Das heißt, 1:1 können wir unser Kulturmodell der Massenmotorisierung so nicht umsetzen. Mhm. Jetzt kommt die zweite Strategie ins Spiel, die Nutzungsinnovation, also Produkte sehr viel effizienter nutzen. Da ist ja heute oft genug in der Rede, in der öffentlichen und ökonomischen Debatte, dieser Begriff der Share Economy auf Basis digitaler Technologien. Wir können heute viel effizienter als früher gemeinschaftlich Produkte nutzen. Jetzt kommen Sie gleich wieder und sagen, naja, ist das denn attraktiv, ist das wirklich wahrscheinlich möglich? Würde ich sagen, klar, das hängt auch nicht nur mit der Technik zusammen, sondern es hängt auch mit Lebensstilveränderungen zusammen, ein Stück weit gemeinschaftlich Produkte auch wirklich nutzen zu wollen, eben Automobile in diesem Fall. Und wenn wir beides kombinieren, Produktinnovation, Elektromobilität plus Share Economy, also Ridesharing, geteilte Fahrten, Bikesharing, Carsharing, und das alles ist ja im Augenblick, wenn ich das mal so sagen darf, unheimlich dynamisch in den Mobilitätsmärkten, diese Entwicklung. Autobauer gehen in diese Richtung, die IT-Branche geht in diese Richtung. Das ist nicht alles gut und plausibel, was da geschieht, aber vieles geht in die richtige Richtung. Und womöglich könnten wir in einer Welt leben, in der wir mit 30-40% der jetzigen Automobilflotte das heutige Niveau an Mobilität, vielleicht sogar ein höheres Niveau an Mobilität im Straßenverkehr generieren könnten und garantieren könnten auf einer ökologischen Basis. Das ist das Bild des Landverkehrs in der Zukunft. Ganz wichtig ist das Thema Radfahren. Das ist, können Sie auch sagen, ist eine alte Technologie. Nein, das Fahrrad steht in meinen Augen erst am Beginn seiner Innovationsgeschichte, materialtechnologisch, was die digitalen Vernetzungstechnologien angeht. Wir müssen nur mal nach Kopenhagen schauen und können sehen, was in wenigen Jahren passieren kann, wenn man eine intelligente Politik macht, eine Stadtentwicklungspolitik. 50-60% des Ausbildungs- und Berufsverkehrs in Kopenhagen, das sind also Hunderttausende von Menschen, die jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit oder zur Ausbildung pendeln. Das ist eine riesige Zahl. Die Menschen sind gesünder, die Menschen brauchen kein Benzin, sind auf eine andere Art und Weise unterwegs. Das sind ein paar Glimpse, ein paar Augenblicke, ein paar Einblicke dessen, was ich dort beschrieben habe in dem Buch.
Sie haben auch einen Begriff in dem Buch verwendet, das nennen Sie virtuelle Mobilität. Was soll man sich darunter vorstellen?
Na, eigentlich die Möglichkeit, mithilfe von Datentransporten reale Verkehre zu substituieren. Also ganz schlicht gesagt, ich fahre nicht mehr zur Arbeit, sondern ich habe einen Heimarbeitsplatz. Das ist die alte Debatte über das Telecommuting, das Telependeln, um damit zu vermeiden, dass ich eben mit dem Auto zur Arbeit fahren muss oder überhaupt mich bewegen muss. Und das ist ja eine Technologie, die vor 10, 15 Jahren schon mal sehr intensiv diskutiert worden ist. Damals war die Technologie noch nicht so weit entwickelt. Heute ist es soweit, die Technik ist soweit entwickelt, dass wir in vielen Bereichen eigentlich jetzt schon reale Verkehre vermeiden und verhindern könnten. Und den so wie wir das heute machen, wir hätten das ja auch als Videokonferenz machen können oder über YouTube machen können. Damals, als dieser kleine isländische Vulkan ausgebrochen ist, ist ja deutlich geworden, wie es den Unternehmen in Europa sehr schnell möglich ist, auf Geschäftsreiseverkehre zu verzichten, weil sie alle Videokonferenztechnologien jetzt schon in ihren Unternehmen stehen hatten. Und die haben dann einfach von heute auf morgen umgestellt auf Videokonferenztechnologie. Und viele Unternehmen sind dabei geblieben, weil es einfach so wahnsinnig viel billiger war, anstatt ihre Mitarbeiter in die Welt fliegen zu lassen, das mit Videokonferenztechnologie zu machen. Heute ist die Technologie, was die Media Richness, also den Echtzeitcharakter dieser Medien angeht, noch viel weiterentwickelt. Ich weiß sehr genau, dass Telepräsenz nicht jede Form von von Kopräsenz ersetzen kann, dass es Situationen gibt, in denen man natürlich sich treffen muss, in denen man natürlich reisen muss, um Gespräche zu führen und Verhandlungen zu führen und so weiter. Aber einen guten Teil dessen, was heute da erflogen wird, kann man in meinen Augen ersetzen. Und das ist nur der kleine Bereich des Geschäftsreiseverkehrs. Das gilt für den privaten Bereich natürlich genauso.
Jetzt könnte man natürlich zum Thema von der Zukunft der Mobilität noch in viele Details gehen. Ich würde aber gern einen Aspekt hier mit reinbringen, der vielleicht dieses Thema ein bisschen auch sprengt. Nämlich das, was Sie hier schildern, dem kann man ja auch zugrunde legen, dass aufgrund der auch rasanten technischen Entwicklung die Welt des Möglichen so rasant zunimmt, dass es immer mehr davon abhängt, was wir auch an Möglichen anstreben. Das heißt, die Zukunft, und korrigieren Sie mich, wenn Sie das anders sehen, hängt immer mehr von unseren eigenen Vorstellungs- und Utopiewelten ab, weil der Raum des technischen Möglichen so zunimmt, dass die eigentliche Beschränkung dessen ist, was wir uns vorstellen und anstreben können. Das heißt, es wird eigentlich immer relevanter, wie wir gemeinsam auch Szenarien des Möglichen entwickeln und auch Szenarien, wie wir zu diesem Möglichen auch gangbare Schritte entwickeln, um gemeinsam eine Zukunft zu gestalten, die wünschenswert ist. Das heißt, hier verlagert sich die Problematik eigentlich von einer technischen, also von einer technologischen Fragestellung zu einer mehr kulturellen und bewusstseinsorientierten Fragestellung. Würden Sie das auch so sehen?
Einerseits ja, andererseits nein. Einerseits finde ich, haben Sie vollkommen recht. Wenn ich das anders sehen würde, hätte ich ja dieses Buch auch gar nicht schreiben können und diesen ganzen Ansatz nicht so weiterentwickeln können. Das ist richtig, was Sie sagen. Zum anderen ist es aber so, dass Technologien oder Techniken, muss man ja eigentlich eher sagen, Techniken immer auch dazu neigen, Fahrtabhängigkeiten zu entwickeln. Und das ist ein ganz wichtiger Begriff der Fahrtabhängigkeit, schlicht mal übersetzt. Wenn ich einen Weg immer wieder gehe, dann gräbt er sich ein und dann bin ich irgendwann so tief in der Erde drin, in dem Pfad drin, dass ich nicht mehr rechts und links sehen kann und ich komme nicht mehr raus aus dem Pfad. Mhm. So ähnlich ist das mit der modernen Kultur auch. Ob es nun die verbrennungsmotorische Technologie ist und das ganze System der Eigenheim-Automobilkultur, all die Zeitraum- und Siedlungsstrukturen, die Wirtschaftsstrukturen, die wir aufgebaut haben auf Basis der fossilen Energien, das ist sozusagen die Geschichte der Mobilität und der Automobilität, wie wir sie jetzt länglich noch diskutieren können, wollen wir jetzt nicht. Das ist eine Fahrtabhängigkeit, die da entstanden ist. Die Unternehmen, die entstanden sind auf dieser Basis, die haben Fahrtabhängigkeiten entwickelt. Wir als Kunden, als Nutzer, als Bürger, als User dieser Techniken haben Fahrtabhängigkeiten, mentale Strukturen entwickelt, die uns schwierig machen, eben da rauszukommen und das andere vorzustellen. Das ist eben auch eine Seite von Technik, dass Techniken immer dazu neigen, Beharrungskräfte zu erzeugen. Und je komplexer ein soziotechnisches System wird, Luhmann hat es mal so schön gesagt, im Grunde sind die Entscheidungen auch wieder frei übersetzt. Ich habe das nicht im Kopf, das Zitat, aber im Grunde sind die Entscheidungen über das, was in den nächsten Jahren passieren wird, schon vor 10 oder 15 oder 20 Jahren getroffen worden mit den großen Infrastrukturentscheidungen. Denken Sie nur an das Energiesystem und wie groß die Debatte gerade ist und wie viel Kraft wir aufwenden müssen, wie viel Energie in den politischen Diskurs und auch wie viele Jahre an Visionsarbeit Hermann Scheer und andere, Robert Jung, einsetzen mussten, wie viele Jahre, 40, 50 Jahre, die da vorauslaufen mussten an der Visionsarbeit, damit wir heute an dem Punkt sind, einen anderen Weg einzuschlagen. Das ist die andere Seite von Techniken. Sie bilden eben auch Fahrtabhängigkeiten ab. Und umso mehr, da haben Sie, um dann wieder zurückzukommen zu Ihrem Eingangsgedanken, umso mehr ist es deswegen wichtig, dass wir diese kulturellen Möglichkeitsräume öffnen und bereit sind, mit Techniken anders einzusetzen, als wir es kennen. Ich werde es noch an einem Beispiel konkret machen, wo es sehr schön deutlich wird. Die Automobilindustrie und die IT-Branche und auch die Forschungspolitik, die Verkehrspolitik nutzt die digitalen Technologien, die wir gerade zur Hand bekommen, auf eine Art und Weise, die den alten Pfad fortführt, nämlich zur Automatisierung des verbrennungsmotorischen Fahrens, so wie wir es kennen. Die Leute sollen länger im Auto gehalten werden, sie sollen im Alter auch noch fahren können, sie sollen sicherer fahren können. Das sind alles gute, wichtige Gründe, aber letztlich führen wir mit dieser Automatisierungstechnologie, die da so stark gerade diskutiert wird in den Medien, das alte Modell der Massenmotorisierung nur noch auf eine neue Wertschöpfungsstufe, ist eine Innovation in die Sackgasse, wie ich glaube. Wir könnten die digitalen Technologien aber eben genauso gut nutzen für das, was Verkehrswissenschaftler die vernetzte Mobilität nennen, die integrierte Mobilität, also eine Mobilität, in der wir nicht mehr mit einem Verkehrsmittel alles machen, sondern das Rad, den öffentlichen Verkehr, die Busse, die Bahn, das Carsharing, die Eisenbahn und das Luftschiff im idealen Falle in der Kombination, je nachdem, wo es am besten geeignet ist, nutzen. Das wird aber weniger getan. Genauso wenig wird darüber nachgedacht, wie wir eben digitale Technologien für das Thema virtuelle Mobilität und virtuelle Raumüberwindung nutzen können. Das zeigt eben, wie stark Fahrtabhängigkeiten vorhanden sind und wir bei jeder Technik, die neu auftaucht, immer erstmal am Anfang die Frage stellen müssen, führen wir das alte Modell, unsere alten Lebensstile damit fort, perfektionieren wir sie damit und gehen weiter in die Sackgasse einer nicht nachhaltigen Entwicklung oder brechen wir damit den alten Entwicklungspfad auf? Insofern haben Sie völlig recht, es ist eine kulturelle Frage, eine Frage der sozialen Innovation und des entsprechenden politischen Diskurses auch.
Und auch eine Frage, wie ich alternative Möglichkeiten, die ja mit, ich würde jetzt mal diesen technischen Gewohnheitssträngern brechen müssen. Und so, und diese technische Gewohnheitsstränge, das haben Sie jetzt ja schön geschildert, die existieren ja nicht in der real existierenden Technik, also in der Infrastruktur, die wir uns geschaffen haben, sei es jetzt die Infrastruktur des Individualverkehrs, sondern diese Gewohnheitsstränge existieren ja auch in unserem Bewusstseinssystem, das dazu tendiert, anhand dieser schon existierenden Infrastruktur diese zu optimieren und weiterzuentwickeln, anstatt hier vielleicht wirklich mit dem System als Ganzes mal zu brechen und zu überlegen, vielleicht gibt es eine ganz andere Möglichkeit, das eigentliche Grundbedürfnis nach Mobilität zu befriedigen. Weil das Grundbedürfnis ist jetzt nicht, dass ich möglichst viel Autokilometer hinlege, sondern das Grundbedürfnis ist, dass wir entweder einen fernen Ort erreichen wollen oder miteinander in Beziehung sein wollen. Und das kann ja auf verschiedene Arten möglich sein. Und genau das schildern Sie im Buch. Und Sie haben im Vorgespräch zu dieser Sendung auch etwas Spannendes gesagt, das ich jetzt auch noch in die Sendung mit einbringen möchte, was auch mit dem Schreiben dieses Buchs zu tun hat. Weil Sie als Zukunftsforscher, wenn ich das jetzt so formulieren darf, ja mit hochkomplexen Szenarien arbeiten müssen. Und Sie haben auch geschildert, dass Sie auch am Rande der Bewältigbarkeit von dieser Hochkomplexität sind. Und Sie sind aber jemand, der hier wirklich in die Materie tief eingearbeitet ist. Jemand wie ich, der jetzt Ihnen zuhört, hat ja nochmal zur Potenz die Schwierigkeit, sich durch diese Komplexität durchzuarbeiten. Und Sie haben gesagt, eine notwendige ich sage jetzt auch Designtechnologie, ist jetzt das Ganze nicht nur in wissenschaftlichen Diskursen zu bringen, sondern, und das ist insofern spannend, als es ja wieder eine ganz, ganz alte Technologie ist, im Erzählen von Geschichten.
Genau. Kann ich gleich was drauf sagen? Ich möchte nochmal zurückkommen auf den letzten Gedanken, den Sie hatten, mache ich ganz kurz, gerne, weil es für mich so ein wichtiger Punkt ist. Ich sage es mal im Zitat, sinngemäß auch wiederum von Adorno, was mich damals sehr beeindruckt hat. Er hat gesagt, was uns als Menschheit abhanden gekommen ist, ist im Grunde die Fähigkeit, das Ganze zu denken als etwas, was ganz, 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 ganz anders sein könnte. Mhm. Das Ganze zu denken als etwas, was auch ganz anders sein könnte. Es fehlt der Mut, eben diesen Bruch zu machen. Und das ist, glaube ich, die Voraussetzung für jegliche Art von kultureller, ökonomischer, politischer Transformation, die wir gerade diskutieren und diskutieren müssen. Dieser Mut ist abhanden gekommen. Menschen sind Gewohnheitswesen, sind aber immer oft genug auch angstbeladen. Und dieser Mut, den wünsche ich mir, und das ist eben einer der zentralen Ansätze dieses Buches, ein Stück weit Menschen dazu einzuladen. Leute, es ist gar nicht schwer, fangt einfach mal an, diesen Mut zu entwickeln, es tut ja gar nicht weh. Mhm. Es ist ein Gedankenspiel, es kann sogar unheimlich viel Spaß machen, dieses Gedankenspiel zu spielen. Und dann gucken wir mal, wo wir am Ende landen. Notwendig ist es alle Male. Und so alt ist dieses Denken im Grunde in der utopischen Tradition von Adorno ja auch im Grunde nur zitiert und aufgegriffen. So, das war das eine, was ich nochmal loswerden wollte.
Danke dafür. Das ist
diesen Mut, ja, das Ganze nochmal anders zu denken. Das dürfen wir, das müssen wir, das sollen wir. Es ist gar nicht schlimm, wenn wir das tun. Es wird uns aber überall abtrainiert, in den Schulen, in den Universitäten. Ja. Im Grunde haben wir Bildungs Institutionen, die das nicht vermitteln. Das wäre aber das Wichtigste. Ne?
Ja, um Ihren Gedanken
zu diesen,
ja. Ja, bitte? Um diesen Gedanken nochmal zu unterstreichen, weil ich bin dankbar, dass Sie den nochmal aufgegriffen haben, weil er auch so leicht übersehen werden kann, auch in unserem eigenen Denken so leicht übersehen werden kann, wie selbst unser utopisches Denken, wenn wir nicht Acht geben, nur eine Optimierung des Gegebenen ist und nicht genau das Ganze auch anders denken zu können. Also auch in sich selber das wahrnehmen zu können, welche Herausforderung das auch ist. Also das mag ja durchaus auch spannend und auch Spaß machen, aber es ist auch herausfordernd bewusstseinsmäßig, nicht einfach im Trott des Gegebenen versuchen, das Gegebene zu verbessern, sondern um jetzt bei Adorno zu bleiben, den Mut zu haben, mal alles zu lassen und das Ganze versuchen, anders zu denken und zu sehen.
Und um das noch,
ja.
Entschuldigung,
nee, sagen
um
Sie
das
mal.
Noch zu ergänzen, würde ich sagen, es gibt eben auch unterschiedliche historische Notwendigkeiten. Also das, was Sie gerade beschrieben haben, ist ja durchaus auch notwendig. Ne? Also einmal eingeschlagene Wege ein Stück weit zu etablieren, auszuformulieren, weiterzugehen, in der Mühe der Ebene sich zu bewähren und so weiter. Das ist ja im Grunde wie ein Mensch, der erwachsen wird. Das utopische Denken, das freie Denken ist am Anfang des Lebens ganz stark und dann gehe ich viel stärker in die Abarbeitung dessen, was so die Lebensaufgaben sind, rein. Und da kann es mitunter sogar störend sein, wenn ich immer nur utopisch denke. Mhm. Ähnlich ist es mit einer Kultur oder einer Menschheitsentwicklung wohlmöglich auch. Es gibt Momente, historische Momente, die man mit dem Begriff Kairos bezeichnen könnte oder anders, wie auch immer man das will, in denen es notwendig eben ist, in besonderem Maße utopisch zu denken, weil was Neues kommen muss, weil das Alte so stark an eine Grenze geraten ist, dass wir nicht nur als Einzelne, sondern als kollektive Gemeinschaft die Notwendigkeit eben brauchen, den Mut brauchen, das Ganze anders zu denken. Also ich wollte damit sagen, das andere ist auch wichtig, diese andere Fähigkeit in der Kontinuität zu denken, im Kornos zu denken. Ja. Und das Denken im Kairos ist eben, glaube ich, jetzt gerade dran und jetzt notwendig, die laufende Transformation, die negative, die dystopische Transformation in eine positive Transformation umzuwandeln. Und dann bin ich nochmal bei dem Punkt Ihrer Frage, die Sie gerade hatten. In der Tat, über Zukunft zu denken und zu reden ist hochkomplex. Das war wohl möglich in anderen Zeiten ein bisschen einfacher. Jetzt haben wir es mit Welten, sozialen, politischen, ökonomischen und auch technologischen Dynamiken zu tun, die ja immer schwieriger werden. Allein schon der Bereich Digitalisierung, wenn man sich den mal anschaut, wenn man überblicken will, was in diesem Feld passiert ist, da braucht man unheimlich viel Zeit und unheimlich viel Energie, um sich da reinzudenken. Allein schon das, was in Griechenland passiert, beispielsweise zu begreifen, da kommt man ja gar nicht mehr hinterher. Die Welt ist komplexer geworden. Und dann in so einem Augenblick über Zukunft nachzudenken, ist natürlich in gewisser Weise strukturell anmaßend. Ja. Deswegen sind das ja auch immer nur Angebote, dass ich sage, das ist natürlich nicht das, was wirklich so kommen wird wahrscheinlich, sondern nur ein Angebot. Wer bin ich denn, wenn ich jetzt den Anspruch für mich nehmen würde, zu sagen, das wird wirklich so kommen, ich kann mir ausdenken, wie die Zukunft wird. Ich habe da eine klare Vorstellung. Es ist eine Einladung dazu, dass alle das gemeinsam tun. In dem kollektiven Denken über Zukunft wird wohlmöglich ein Schuh draus. Einer alleine kann das gar nicht sich ausdenken. Das ist die erste Botschaft. Mhm. Eine Einladung, gemeinsam über Zukunft nachzudenken. Das andere ist, jetzt zum Thema Storytelling. Ich glaube in der Tat, dass wir ein Stück weit wegkommen müssen vom rationalen Argumentieren, was ja mit diesem alten Modell dessen, was wir gerade diskutiert haben, sehr, sehr gut korrespondiert. Rationalen Bild des Menschen als ökonomischer Nutzenmaximierer und ähnliches, ne? Das hängt ja alles sozusagen mit diesem Denken zusammen. Das hat sich etabliert irgendwann. Wir wissen ganz genau, dass der Mensch alles andere ist als ein rationaler Nutzenmaximierer und trotzdem sind unsere ganzen ökonomischen Denkmodelle darauf ausgerichtet nach wie vor. Das ist auch eine Fahrtabhängigkeit, eine mentale, intellektuelle und wissenschaftliche Fahrtabhängigkeit. So, und weg vom rationalen Argumentieren hin zum emotionalen Erzählen, würde ich mal sagen. Weil im Erzählen kann ich über Stimmungen, über dichte Beschreibungen, über Andeutungen, über Bilder, über Symbole, über Metaphern unglaublich viel komplexer auf ganz vielen verschiedenen Ebenen argumentieren, als ich das mit dem rationalen Argumentieren kann eigentlich. Ja. Mit einer schön geschriebenen Geschichte, ich kenne, da fallen mir jetzt leider nur negative Beispiele ein, wie Cormac McCarthy, Der Weg beispielsweise, oder Die Straße, hieß das Buch, oder Buch, was ich gerade gelesen habe, California, die Autorin fällt mir gerade nicht ein. Das sind unheimlich dicht beschriebene Szenarien einer Zukunft, wo es leider schief läuft, aber über die Art und Weise, wie diese Romane geschrieben sind, entsteht ein ganz dichter emotionaler Zugriff, und man beginnt weiterzudenken, sich reinzudenken. Und da werden gar nicht viele Worte gemacht, gar nicht viele Argumente ausgetauscht, aber einfach durch die Stimmung, die entsteht beim Beschreiben, kann ich mich sofort reinversetzen in diese Zukunft. Und das ist ein Ansatz, den ich versuche eben für diesen kleinen Bereich der Mobilität mal umzusetzen. Ich bin nun leider kein Schriftsteller. Gleichwohl ist mein Medium, mein Instrument ist die Sprache. Und wir haben die Erfahrung gemacht im Institut, um das nochmal nachzuschieben, wie wir drauf gekommen sind, wir haben viel Szenario-Prozesse gemacht, beispielsweise für die Autoindustrie oder für die Deutsche Bahn, und haben gesagt, wir machen jetzt mal unterschiedliche Pfade, die wir beschreiben, wie könnte sich die Mobilität bis zum Jahr 2030 oder 2040 entwickeln. Das haben wir dann mit abstrakten sozioökonomischen Determinanten beschrieben, haben gesagt, so und so prägt sich das aus, Bevölkerungsentwicklung, Demografie, Ökonomie, Infrastrukturen und so weiter. Das war alles gut und richtig. Mhm. Das aber dann denjenigen Entscheidungsträgern und Auftraggebern vorzustellen, war eine andere Geschichte. Wir haben gemerkt, die steigen irgendwann aus. Sie können sich das nicht vorstellen. Und dann haben wir angefangen, diese Szenarien als Stories zu beschreiben. Wir haben Alltagsszenarien einer Mobilität beschrieben, in denen diese verschiedenen Teilszenarien umgesetzt worden sind. Und dann konnten sie sich das vorstellen, dann konnten sie begreifen und den Rückbezug machen zu den abstrakten Rahmendeterminanten und Rahmendeskriptoren und konnten es begreifen. Und das war der Ansatzpunkt zu sagen, na gut, das ist ja eine Art von Wissenschaftskommunikation, die funktioniert. Warum soll die nicht auch für das utopische Erzählen einer anderen Zukunft funktionieren und gelingen? Und ein letztes Beispiel dazu, das ist eben das, was mich am meisten inspiriert hat, nicht nur für dieses Buch, was ich jetzt geschrieben habe, sondern für meinen ganzen Lebensweg, möchte ich allen Hörern auch ans Herz legen, das Buch Ökotopia von Ernest Kallenbach, ein Buch, was in den 1980er Jahren geschrieben und veröffentlicht worden ist, was ich als Jugendlicher in der Schule im Englischunterricht gelesen habe, was mich seitdem immer wieder begleitet hat. Eine schlechte Literatur eigentlich, aber ein ganz tolles Szenario. Das einzige utopische Szenario, was ich eigentlich kenne, einer ökologisch gelingenden Zukunft. Und in diesem Sinne, dort wird auch emotional sehr dicht und plastisch und überzeugend nicht argumentiert, sondern erzählt.
Herr Rammler, wir sind auch in unserer Zeit schon ein wenig fortgeschritten. Ich würde gern unsere Hörer und Hörerinnen mit ins Gespräch einladen. Ich sehe auch, wir haben schon einige Fragen hier per E-Mail bekommen. Ich würde auch ganz gern noch unsere Einwahlnummern durchgeben, falls sich jemand auch telefonisch mit einbringen möchte. Die Einwahlnummern wären in Deutschland 0201 545 99 800. In der Schweiz 041 51 26 012. In Österreich 01 22 97 303. Der Konferenzraum, in dem diese Sendung stattfindet, hat dann noch die Nummer 77 58 0. 77 58 0, gefolgt von der Raute-Taste. Mit einem Einwahlcode 12 12 12. Auch gefolgt von der Raute-Taste. Und dann braucht es noch die Stern 1, damit wir auch sehen, dass Sie sich hier einbringen wollen, die Stern 1 am Schluss, falls Sie sich telefonisch einbringen wollen. Ich springe aber gleich zur ersten E-Mail-Frage. Da schreibt ein Hörer: Von Albert Einstein ist eine Aussage im Umlauf, in der er sinngemäß sagt, ein Denken, das ein Problem in die Welt hervorgerufen hat, ist also ursächlich erzeugt hat, kann das Problem nicht lösen. Es braucht dafür ein anderes Denken, denn die Lösung für ein Problem ist auf einer anderen Ebene als das Problem selbst. Es braucht dafür, ist das für Sie eine Aussage, die zutreffend ist? Und wenn ja, was ist das Umdenken, dem wir uns bezüglich Mobilität öffnen sollten? Ist der neue Aspekt im Denken und Wahrnehmen? Was ist der neue Aspekt im Denken, Wahrnehmen und die Möglichkeit sehen?
Das eine ist, dass wir nicht, das hatte ich vorhin schon gesagt, dass wir nicht allein mit weiterer technischer Effizienzsteigerung aus dem Problem rauskommen. Technologische Effizienzsteigerung war viele Jahrzehnte das Mittel der Wahl, um die Gesellschaft aufzubauen, die wir heute haben. Ist im Grunde hocheffizient gewesen. Aber jede Art von technischer Optimierung ist mit Rebound-Effekten verbunden, die dazu führen, wenn ich nicht an anderer Stelle Rahmen reguliere, politisch oder wie auch immer, dass ich am Ende wieder Wachstumsprozesse habe, die die einmal erreichten Einsparungen, beispielsweise im Bereich Verbrauch oder Ökologie oder Emissionen, kompensiert oder überkompensiert werden. Das ist die Grundproblematik von Technik. Deswegen muss jede Art von technologischer Innovation, wie ich sie beschreibe, immer begleitet werden durch die Frage der Suffizienz, der sozialen Innovation, einer anderen Kultur, einer der Frage, wie wird diese Technik eigentlich angewendet und ausgerichtet. Mhm. Technik an sich ist neutral und auch nicht negativ. Es ist die Frage, wie nutze ich sie, wie wende ich sie an? Insofern hat der Hörer ganz recht. Das wäre die neue Ebene, Technik und soziale Innovation miteinander zu integrieren und dann zu gucken, wo das hinführt.
Eine weitere Frage, auch von einem Hörer, der schreibt: Wie sehen Sie das Verhältnis zwischen Globalisierung und Lokalisierung in der Zukunft? Wird es Ihrer Meinung nach wieder eine Stärkung lokaler Zusammenhänge, vielleicht auch Gemeinschaften geben und gleichzeitig eine steigende globale Vernetzung? Werden sich dabei vielleicht auch unsere Werte verändern hin zu mehr Teilen und gemeinschaftlichen Nutzung?
Also ich sage es bewusst nicht, es wird so kommen, weil das darf ich und kann ich nicht sagen. Ich könnte aber sagen, es sollte so kommen. Mein Bild der Zukunft, nicht nur der Mobilität, sondern einer nachhaltigen Kultur insgesamt, ist eine gesunde Mischung aus Lokalität, Regionalität und kultureller Globalität. Insofern hat der Hörer ganz recht, es ist mein Bild der Zukunft. Es gibt auch ein Szenario in diesem Buch, wo wir, das ist bezeichnet und beschrieben als Dorf 2.0. Also im Grunde die Kombination von lokal und regional sehr dicht gepackten, quasi dörflichen Strukturen, wo Menschen wieder anfangen, Produktionsprozesse, Wirtschaftsprozesse, landwirtschaftliche Produktion wieder stärker rückzubinden, aus guten Gründen, weil diese Form von globalisierter Ökonomie in Teilenweisen ja irre Auswüchse gezeigt hat und immer noch zeigt. Das ist im Grunde nicht im tiefen Sinne nachhaltig machbar. Und auf der anderen Seite dieses einmal erreichte Maß an kultureller Globalität, was in meinen Augen ganz, ganz hoher und wichtiger Wert ist, nicht aufgegeben wird, auch nicht aufgegeben werden muss, weil wir die digitalen Technologien haben. Und diese digitale Technologien ermöglichen uns dann eben sozusagen den rasenden Stillstand, um einen negativen Begriff von Paul Virilio mal positiv zu wenden, zu zelebrieren und vor Ort relativ kompakt zu leben, in dörflichen, kompakten, sozialen Strukturen und trotzdem global unterwegs zu sein. Das ist ein Bild, was mir sehr gut gefällt. Wir müssen natürlich dann auch, um das nur den Argumenten vorzubauen, die Schattenseiten der Digitalisierung auch mit in den Blick nehmen und gucken, dass wir das so nachhaltig wie möglich machen und sozusagen sicher und resilient wie möglich diese Infrastrukturen aufbauen.
Aber lassen Sie mich da nochmal nachfragen, weil ich das spannend finde, diese Vision des Dorf 2.0. Was ist das Dörfliche an dieser Vision? Was ist das 2.0 an dieser Vision?
Das Dörfliche ist das Zurückgehen, das ist im Grunde, das zeigt sich auch, dass wir neue Begriffe brauchen, dass es eben schwierig wird, mit alten Begriffen etwas Zukünftiges zu beschreiben. Das Dorf ist im Grunde ein traditioneller Begriff, ist assoziiert mit Enge, mit Muff, mit Kleinteiligkeit, mit Eingesperrtsein. Nichts umsonst sagt man ja, Stadtluft macht frei, weg vom Dorf. Das meine ich damit nicht. Ich meine eher ein Zurückbeziehen, weg von der anonymen Großstadtkultur, die ja auch ihre Vorteile hat, aber zurück zu einem engen sozialen Miteinander im positiven Sinne. Ich will das gar nicht überbewerten. Ich komme ja vom Dorf, ich bin im Dorf groß geworden, ich weiß, was das alles mit sich bringt, welche Schattenseiten das auch hat. Aber es geht im Grunde darum, eben wieder in lokalen Gemeinschaften enger miteinander zu arbeiten und vor Ort auf der Scholle zu arbeiten und die Dinge wieder mit einem geringeren Maß an Mobilität im Sinne von Raumbewegung von A nach B darzustellen und zu leben auch. Und das 2.0 ist eben in der Tat die Form der globalen Vernetztheit, die Möglichkeit, Wissen zu bekommen, wenn Sie in einige dörfliche Kulturen, die sich gerade in Afrika entwickeln, schauen. Da geht vieles schief in Afrika, aber einiges funktioniert auch ganz gut. Beispielsweise beginnen zunehmend junge Menschen in Afrika sich über Massive Open Online Courses zu bilden. Das gab es vor einigen Jahren noch nicht. Das ist ein wahnsinnig positiver Effekt der digitalen Technologie, dass Menschen in einer dörflichen Struktur plötzlich Bildung erfahren können, ohne dass wir mit großem Aufwand Infrastrukturen und Schulen aufbauen müssen, sondern sie können das über ihren Internetzugang machen, über ihr Smartphone. Und da erhoffe ich mir einiges davon. Und in diesem Sinne, das wäre die Dimension 2.0 dabei.
Und wahrscheinlich auch das, was Sie unter anderem vorher mit virtueller Mobilität angesprochen haben.
Ja, sicher, genau.
Weil ich sag's mal salopp, da kommt die Uni ans Dorf.
Genau.
Und das ist eine Form von Mobilität, die eigentlich gigantisch ist und die wahrscheinlich auch unsere Vorstellung, was es heißt, wirklich miteinander in Verbindung sein zu können, ja radikal auf den Kopf stellt. Weil allein die Mobilität von Wissen, also wenn man nur an sowas mittlerweile ja Triviales wie Wikipedia denkt, als global zugängliches Wissenskodex des menschlichen Wissens, das war ja vor 20 Jahren wirklich absolute Utopie. Jetzt ist es ein Wissensschatz, der wahrscheinlich in seinen Folgen noch gar nicht absehbar ist.
Nee, ich glaube nicht. Also ich werde, um das nochmal so auf den Punkt zu bringen, je mehr ich über Digitalisierung erfahre, lese und weiß, desto vorsichtiger und demütiger und schmallippiger werde ich in Aussagen bezüglich der Zukunft der Digitalisierung beispielsweise. Auch da kann ich nur empfehlen, Romane zu lesen, eben dichte Beschreibungen einer anderen Zukunft. Neal Stephenson zum Beispiel, Snow Crash oder ähnliches. Da gibt es etliches, was einen Eindruck vermitteln kann, wie es denn aussehen könnte, weil es wird dann irgendwann nicht nur über den geschriebenen Text, sondern eben über Bildmaterial, über Visualisierung auch laufen, über akustische Immersion. Das alles wird, die Kanäle, die Sinne werden zusammenlaufen irgendwann auch einmal wohl möglich. Und das ist eine ganz andere Form von Eintauchen in diese virtuellen Welten, die dann möglich werden. Es muss natürlich das Korrektiv haben, des Rückgebundenen mit dem Dörflichen, mit dem Ländlichen, mit dem Natürlichen beispielsweise, auch glaube ich jedenfalls, dass es notwendig ist. Sonst geht das wieder in eine Richtung, die wir auch nicht wollen oder nicht wollen sollten, in meinen Augen jedenfalls.
Nee, absolut. Darf ich Ihnen noch eine Frage wieder von einer Hörerin vorlesen? Die schreibt, sehr geehrter Herr Ramler, mir gefällt sehr diese ganz andere Zukunftsperspektive. In einer Zeit, wo man fast nur noch Negativnachrichten und dramatische Szenarien über die Zukunft hört, ist Ihr Beitrag total inspirierend. Was jetzt noch als Utopie erscheint, öffnet einen Raum für Möglichkeiten und Impulse im Bewusstsein für ein neues Denken. Ich finde, das macht nicht nur Mut, sondern weist auch einen Weg auf, der beschreibt, wo wir neue Lösungen mittels moderner Technologie suchen und finden können. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Ja, danke für das Kompliment. Hallo?
Ja, ich schaue gerade noch eine nächste Frage, wo ein Hörer schreibt, lieber Herr Ramler, mir gefällt, wie Sie in Ihrer Utopie für ein anderes Reisen, eine andere Art mit Zeit umzugehen vorschlagen. Die Maxime Time is Money sagt uns, dass Zeit etwas ist, das wir ständig zu verringern versuchen und um etwas zu maximieren. Dem scheinen Sie eine andere Perspektive entgegenzusetzen, die Zeit mehr mit positiven Lebensqualitäten anfüllen und erfüllen möchte. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Es gibt ja diesen alten Begriff der Stabilitas Loci des klösterlichen Lebens. Also diese kluge Mischung aus Bewegung und Beharrung, aus Unterwegssein und sich zurückziehen. Also das Leben braucht beides. Das wissen wir ja aus der Ökologie und aus der Biologie und aus der Natur. Es ist immer beides möglich und nötig, der Stillstand und die Bewegung. Sonst wäre weder das eine noch das andere wirklich entwicklungsfähig. Daran anschließend möchte ich vielleicht, weil wir auch zum Ende des Gesprächs kommen, nochmal einen Gedanken, der mir zunehmend wichtig wird, was in diesem Buch nicht beschrieben ist. Und das geht eben in Richtung dieser Frage der Beschleunigung oder eben doch Entschleunigung, Time is Money und ähnliches. Das ist ja ein Begriff von Benjamin Franklin, einem der intellektuellen Wegbereiter des modernen protestantischen Kapitalismus, des protestantischen Ethos, der Leistungssteigerung, der Gewinnmaximierung letztendlich. Deswegen trifft das so gut. Ich glaube, dass, und das ist ein, ich sage nicht Defizit, aber etwas, was ich mich nicht getraut habe oder auch nicht in der Lage war, in diesem Buch zu thematisieren und zu adressieren, was mir aber beim Schreiben an allen Ecken und Enden sozusagen klar geworden ist. Über Mobilität zu reden auf eine kluge Art und Weise bedeutet letztendlich, und auf eine für mich befriedigende Art und Weise, würde letztendlich auch bedeuten, über die Gesellschaft, in der Mobilität stattfindet, noch viel ausführlicher zu reden, weil alles eben so stark miteinander verbunden ist. Mobilität ist ein Spiegelbild einer Gesellschaft. Und ich müsste viel stärker noch das Bild der Zukunft der Gesellschaft beschreiben. Und worauf ich hinaus will, es geht zentral, in meinen Augen, bei all den Fragen der kulturellen Transformation, die wir diskutieren, gerade und die wir weiterhin diskutieren müssen, immer auch um die Frage der ökonomischen Verfasstheit unserer Kultur und unserer Gesellschaft. Und da habe ich keine Antwort in diesem Buch gegeben. Ich habe auch keine. Ich halte es aber für eine der zentralen Fragen, wie wir von einer sich immer weiter beschleunigenden kapitalistischen Leistungskultur und Gesellschaft einem sich wahnsinnig beschleunigenden Finanzkapitalismus ohne jegliche reale Grundlage, und da spielen digitale Technologien, die ich ja gerade so positiv konnotiert habe, eben eine sehr negative Rolle, wie wir davon wegkommen zu einer anderen Form von Gleichgewichtsökonomie, zu einer Postwachstumsökonomie, einer Art von Marktwirtschaft, die eben ohne so wahnsinnig weiteres starkes Wachstum auskommt. Da habe ich keine Antwort drauf, aber das, um nochmal einen Hinweis zu geben, ich glaube, das wird die Herausforderung für die weiteren Narrative der Zukunft sein, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und kollektiv darüber nachzudenken.
Ja, sehr schön, danke, dass Sie den Gedanken jetzt noch reingebracht haben. In gewisser Weise sind Sie ja jetzt noch einmal auf Adorno hier zugegangen, dass das Teil auch die Frage der Mobilität ja nur von der Gesamtheit, auch von der Gesellschaft her gedacht werden kann. Das heißt, dass wir uns auch darüber Gedanken machen müssen, wie wir Gesellschaft auch in ihrer ökonomischen Verfasstheit, aber auch nicht nur in der ökonomischen, sondern auch in der Frage von, welche Bewusstseinsstrukturen wir hier wirklich auch miteinander kultivieren, dass all das gemeinsam gedacht werden muss, wenn wir wirklich Zukunft, lassen Sie mich in Ihren Worten sagen, wenn wir neue Geschichten über die Zukunft uns erzählen wollen, die auch eine Chance haben, Wirklichkeit zu werden.
Ja, das trifft.
Herr Ramler, herzlichen Dank für dieses wirklich sehr spannende Gespräch. Und ich hoffe, dass wir auch den letzten Teil in der einen oder anderen Form wieder aufgreifen werden können, vielleicht in einem zukünftigen Gespräch.
Gerne, mir hat es viel Spaß gemacht, Herr Steininger. Schönen Gruß an alle Zuhörer.
Ja. Einen schönen guten Abend.
Ja, schönen Abend. Tschüss.
Tschüss.